Wir wollen miteinander noch einmal, wie wir es letzten Sonntag schon getan haben, das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Am letzten Sonntag haben wir Kapitel 3 betrachtet, Verse 13 und folgende, die Taufe Jesu. Wir haben ja eine kleine Reihe begonnen, die Wege Jesu. Und am Anfang seines Dienstes ließ er sich taufen. Davon haben wir vergangene Woche gehört. Und nun gehen wir einen Schritt weiter. Im vierten Kapitel lesen wir ab Vers 1. Matthäus 4, ab Vers 1 lese ich uns den Text vor. Und da heißt es in folgender Weise: Darauf wurde Jesus vom Geist, und damit ist der Geist Gottes gemeint, der Heilige Geist, mit dem er erfüllt wurde, bei der Taufe auch, der wie eine Taube herabkam auf ihn, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels, der herodianische Tempel ist hier gemeint, und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, und auch hier zitiert, oder hier zitiert der Teufel die Bibel, das kann er ganz gut: Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten, und danach können wir die Fenster schließen, aber wir können sie gekippt lassen, damit wir wirklich auch einigermaßen Luft weiterhin haben. Aber am Anfang bete ich jetzt erstmal mit uns. Herr Jesus, ach nun dürfen wir dich begleiten. Manches von dem, was du getan hast, ist beim Lesen deines Wortes in der Evangelie gar nicht so einfach zu verstehen. Warum hast du das getan? Warum bist du so geführt worden? Hilf uns, Herr, dass wir heute Morgen besser verstehen und erkennen können. Offenbare du dich uns, Herr, und gib Gnade zum Hören wie zum Reden. Amen. Dürft also die Fenster gerne wieder schließen, aber lasst sie ein bisschen gekippt, damit frische Luft weiter auch zu uns hereinkommt. Wenn so viele Leute in einem Raum sind, dann ist das eine ganz gute Sache, frische Luft zu haben. Wenn ich euch einen Zettel in die Hand geben würde und würde diese Frage draufschreiben, warum hat der Herr Jesus Christus diese Probe, diese Versuchung auf sich nehmen müssen? Was ist der Grund hierfür? Warum führt Gott, der Heilige Geist, der ist Gott, wie der Sohn Gott ist und wie der Vater Gott ist, warum führt Gott, der Heilige Geist, den Sohn Gottes und den wahren Menschen in die Wüste, damit er vom Teufel versucht würde? Das ist die Frage. Was würdet ihr darauf antworten? Weil wir auch versucht werden durch den Teufel. Und da kommen wir, um diese Frage gut beantworten zu können, auf den ersten Mosetext zurück. Wir wollen ihn jetzt nicht miteinander aufschlagen, aber ich nehme es einfach mal an, dass er euch bekannt ist, dieser Text, wo Adam und Eva im Paradies von der Schlange verführt worden sind. Die Eva, sie wurde versucht von der Schlange. Und es ging um eine Frucht eines Baumes, die nun auf einmal im Mittelpunkt stand. Und der Satan, der lockte sie und machte ihr diese Frucht zu einer begehrenswerten Frucht, dass sie danach ihre Hand ausstreckte und Gottes Gebot übertreten hat und so auch in Sünde fiel. Das war der Fall des Menschen, so wurde er zum Sünder. Und nun kommt der Erlöser, der Sohn Gottes wird Mensch. Und nun bekommt er von Gott, dem Vater, Aufgabe, denen er sich stellen muss. Werke, die er tun muss, die der Vater ihm gegeben hat. Worte, die er reden muss, aber auch Werke, die er tun muss. Und hier haben wir genau so ein Werk. Und das, was er hier in der Wüste getan hat, hat er nicht zuallererst für sich getan. Als Sohn Gottes musste er sich nicht beweisen, dass er über dem Satan steht. Der Schöpfer steht immer über dem Geschöpf. Und dieser gefallene Engel, der Diabolus, der Satan, der Teufel, ist ein Geschöpf und er ist der Schöpfer. Und er hat nie die Notwendigkeit gehabt, der Sohn Gottes, dies für sich selbst rauszufinden. Wer ist der Stärkere? Das war nicht der Grund. Aber einen Grund gab es, warum er vom Geist in die Wüste geführt wurde, um vom Satan versucht zu werden. Damit er sich für uns bewährt. Damit er sich für uns bewährt, die wir nicht bewährt sind. Das muss man aber erst mal so einsinken lassen. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo der Mensch ganz gerne sich darstellt als jemand, der bewährt ist, der ganz toll ist, der selbstständig ist, unabhängig ist, intelligent ist, der alles Mögliche entdecken und erfinden und erklären kann. Das heißt also, dieser Bericht von der Bewährung Jesu Christi hat nur für denjenigen wirklich eine Bedeutung, der dies sich eingestehen kann. Ich habe mich nicht bewährt. Schaut, in der Bibel haben wir also unsere Nöte beschrieben und ich hoffe, dass ihr da auch zustimmen könnt, wenn der Petrus zum Beispiel von diesen Nöten redet und er uns dann erklärt, Geliebte, 1. Petrus 2, Vers 11, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Wisst ihr etwas von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten? Wisst ihr etwas von dem, was es heißt, Sünder zu sein? Habt ihr das schon für euch realisiert? Habt ihr das euch selber schon eingestanden? Ich hoffe, dass ein jeder das für sich selber begreift und versteht und aus diesem Grund den Herrn Jesus Christus aufsucht. Und selbst wenn man nun schon wiedergeboren ist, sind diese fleischlichen Begierden immer noch da. Das ist ja nun auch das Wort des Petrus, Geliebte. Da spricht er zu Kinder Gottes. Kinder Gottes haben fortwährend mit fleischlichen Begierden zu kämpfen. Der Satan versucht sie fortwährend zuzudecken und sagt also den Menschen allgemein, auch den Kinder Gottes, du bist gut. Und du musst dich gar nicht darum kümmern. Alles ist in Ordnung. Du bist heilig. Oh, wenn er einem Menschen das einreden kann, dass er gut und heilig ist, braucht er keine Güte Gottes. Und er braucht keinen Heiland, weil er ja dann von sich aus selbst gut ist und heilig ist. Er schaut auf sich und bewundert sich. Er ist stolz über sich, über all seine Werke und über alles, was er zu tun vermag. Der Satan macht dies fortwährend mit dem Menschen, der den Herrn Jesus Christus nicht kennt, aber auch den Kinder Gottes versucht er diesbezüglich immer wieder etwas Falsches darzustellen. Unsere fleischlichen Begierden. Wir haben uns nicht bewähren können. Und nun haben wir hier jemand vor Auge gestellt bekommen und kriege ihn heute vor Auge gestellt, der sich in einer Situation in seinem Leib bewährt hat, wo er ganz schreckliche Bedürfnisse, also jetzt nicht schrecklich im Sinn von negativ, aber ganz kräftige Bedürfnisse hat, was nun auch das Essen betrifft, Hunger hat. Wir haben es ja gelesen, dass der Herr Jesus Christus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. Und er war zuletzt hungrig. Und nun kommt der Versucher und sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Was macht er da eigentlich? Hilf dir selbst. Vertrau nicht dem himmlischen Vater, dass er dich versorgt und dir geben wird, was du brauchst, zur rechten Zeit, im rechten Augenblick, mitten in dieser Prüfung. Sondern nimm es selber in die Hand. Das ist die Taktik schon im Paradies gewesen, sollte Gott gesagt haben, das Misstrauen in den himmlischen Vater, in den Herrn Jesus Christus, in den Heiligen Geist, in den dreieinigen Gott, also zu sehr in unsere Herzen, Misstrauer zu sehr. Und nun bewährt sich aber der Herr Jesus Christus in seinem Leib als jemand, der diesen Leib vollkommen beherrscht. Alle innere Regungen dieses Leibes beherrscht er in vollkommener Weise, sodass sie nie sündigen. Das ist etwas Herrliches zu sehen. Er ist erfüllt mit einem mächtigen Hunger. Und in seinem Leib schreit alles danach, also nun auch etwas essen zu können. Aber er beherrscht diesen Leib. Er ist nicht irgendwelchen fleischlichen Begierden unterworfen. Er beherrscht seinen Leib. Und wir beherrschen nicht unseren Leib. Und aus diesem Grund wird er uns hier als derjenige dargestellt, der sich im Leib vollkommen auch bewährt. In all diesen ganzen Bedürfnissen, die er natürlicherweise hat, er beherrscht sie. Er wird nicht von ihnen beherrscht. Also ich muss nur, wenn ich in die vergangene Woche zurückgehe, gar nicht lang mich erinnern, wo ich von meinem Leib beherrscht wurde und ihr wahrscheinlich auch. Das ist ja nun die Zunge, sind ganz viele andere Dinge. Ist das nicht für uns manchmal so deprimierend, wie wenig wir unseren Leib im Griff haben? Es ist manchmal so enttäuschend für einen selbst, das zu erleben und zu erfahren, dass wir nicht herrschen können über unseren Leib und über diese fleischlichen Begierden, die in unserem Leib sind. Unser Leib, der möchte auch jetzt eigentlich, weil er noch nicht erlöst ist, woanders hin. Wir können nicht unseren Leib wirklich gut beherrschen. Wir sind dazu gar nicht in der Lage. Es ist uns nicht möglich, aber einer kann es. Und wenn du für dich in deinem Leib persönlich leidest, egal was es nun auch immer ist, welche fleischlichen Begierden es nun auch immer sind, dann hast du hier jemand, der sich bewährt hat und in der Lage ist, dir in deinen ganzen leiblichen Nöten zu helfen. Wenn ihr diese Bibelstelle für euch in der Evangelie lest, dann müsst ihr sie so lesen und so verstehen lernen. Diese Bewährung in seinem Leib in Anbetracht diesen kräftigen Hungers ist eine Bewährung, die er uns nun zeigt. Ich habe mich bewährt. Wenn du dich nicht bewährst, verzage nicht, sei nicht niedergeschlagen, höre nicht auf, weiter mir zu folgen. Vertraue mir, dass ich auch deinen Leib verändern kann. Am Ende, wenn er ihn als Auferstehungsleib ganz neu auch uns ihn schenkt, aber auch schon jetzt in diesen ganzen fleischlichen Begierden. Ich habe Lust, das oder jenes zu tun. Das sind solche fleischliche Begierde. Damit haben wir alle zu kämpfen und zu ringen. Und wir alle entdecken immer, dass diese fleischliche Begierde uns oft hinführen, etwas zu tun, was wir nachher bereuen. Aber hier ist der Mann, der wirklich helfen kann. Hier steht er vor uns, der Herr Jesus Christus, und der Satan vermag ihn nicht dazu zu bringen, mit seinem Leib zu sündigen. Der Herr Jesus Christus hat es selber auch erwähnt und hat es einmal also im Johannesevangelium im 8. Kapitel genauso gesagt. Johannes hat es so aufgeschrieben, Johannes 8, Vers 46, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Das leuchtet für mich ganz wunderbar und herrlich auf. Und ich sage mir dann, das ist mein Trost, dass ich an meiner Seite jemand habe, der nie gesündigt hat, Kraft hat, diesen Leib, seinen eigenen menschlichen Leib zu beherrschen, der ich fortwährend scheitere darin. der ich immer wieder merke, wie viel Mühe ich damit habe, in diesem Leib zurechtzukommen. Einer, der seinen Leib vollkommen beherrscht hat, der Herr Jesus Christus. Und der Satan hat es nicht vermocht, ihn dahin zu bringen, etwas zu tun, was er nicht hätte tun sollen. Aber es geht weiter. Er bewährt sich nicht nur in seinem Leib, der Herr Jesus Christus, sondern er bewährt sich auch in seinem Herzen, in seinem Geist. Ich habe es so aufgeteilt, man könnte es auch anders aufteilen, aber ich hoffe, es ist euch eine Hilfe. Er bewährt sich in seinem Herzen, in seinem Geist. Der Satan nimmt ihn mit auf die Zinne des herodianischen Tempels. Ganz hoch oben steht er da. Und nun sagt der Satan zu ihm, der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Psalm 91, Verse 11 und 12. Der Satan kennt Gottes Wort. Und er kann uns mit dem Wort Gottes versuchen, auf einen völlig falschen Weg zu bringen. Er legt es natürlich völlig verkehrt aus, aber er gebraucht es. Das sollte uns erschrecken. Darf ich das mal so am Rande hier auch so klein wenig uns aufs Herz legen? Das sollte uns erschrecken und uns dahin bringen, das Wort Gottes noch besser kennenzulernen. Sonst kann der Satan uns auch sein Falschgeld unterjubeln. Und wir merken es gar nicht. Hört sich gut an. Aber nun, der Herr Jesus Christus, er, das Wort Gottes, wie wir heute in der Abendmahlandacht schon gehört haben, weiß natürlich, dass hier der Satan etwas verfolgt, was ganz verkehrt ist. Gott herauszufordern, etwas zu tun, was vollkommen leichtsinnig ist. Und deswegen sagt auch der Herr Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, nicht herausfordern. 5. Mosebuch, alle die Antworten von dem Herrn Jesus Christus kommen aus dem 5. Mosebuch. Damit erklärt er uns, wir brauchen die Bibel, um den ganzen Angriffe Satans richtig auch entgegentreten zu können. Er kann sein Herz bewahren, er kann seinen Geist, er kann seine Gedanken, er kann seine Einstellung, seine gute, heilige Einstellung sich bewahren. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nicht von der Zinne des Tempels runterzuspringen und mich von Engeln auffangen zu lassen. Er weiß genau, warum er gekommen ist und Mensch geworden ist, wozu er auch nun Mensch geworden ist. Und so ist es dem Satan nicht möglich, ihn hier abzubringen. In seinem Herzen etwas anderes hineinzusehen, das wäre für den Satan wunderschön gewesen, ihn vom Weg abzubringen, nicht dem himmlischen Vater zu dienen, nicht ans Kreuz zu gehen, sondern irgendwelche andere Dinge zu tun, die er sich gerade auch so ausgedacht hat. Die Geschichte der Christen, ihre eigene Biografie, sind gefüllt mit auch Erlebnisse, wo der Satan uns vom Weg abbringen konnte. Wo er uns auf einmal hinführen konnte, etwas auch zu tun, was unserer Berufung gar nicht entsprechend ist. anmaßend, hochmütig, stolz zu sein. Das größte Problem eines jeden Christen ist sein Stolz. Was den Satan selber, diesen einmal so wunderschönen Engel, dazu gebracht hat, nun wie Gott sein zu wollen, über Gott sich zu erheben. Das ist auch unser größtes Problem, der Stolz. Oh, ich bin was ganz Besonderes. Und dann überhebt man sich, dann fordert man Gott heraus, dann macht man Dinge, die man besser nicht machen würde. Man sagt Dinge, die man besser nicht sagen sollte. Man denkt Dinge, die man besser nicht denken sollte. Man tut Dinge, die dann Gott nicht ehren, sondern eher einen selbst ehren. Das ist etwas, was nun dem Herrn gar nicht gefällt. Und wir leiden so sehr unter unserem Stolz, unserer Eigensinnigkeit, unserer Selbstverliebtheit. Es ist für uns viel einfacher, auf eine Zinne zu treten und sich von dort herabfallen zu lassen und von Engeln aufgefangen zu werden, als unser Leben zu verlieren in einer Art, die für uns auch viel Leid und Not und Betrübnis mit sich bringt. Das Kunststück auf dem Hochseil ist uns viel näher, als das Leben für Jesus Christus hinzugeben. Im täglichen Leben, im ganz Normalen, was wir auch vor uns haben. Das Außergewöhnliche, das Großartige, das Herrliche ist etwas, was uns sehr anzieht. Aber das ganz Einfache, dort, wo du stehst, für Jesus zu leben und für Jesus dein Leben hinzugeben. Das ist oft für uns etwas, was uns ganz schwer fällt. Diesen Kurs zu halten, dieses Ziel vor Augen zu haben. Warum hat der Herr mich hierher gestellt? Weswegen hat er mir dieses Leben gegeben? Was sind meine Gaben und damit verbunden auch meine Aufgabe? Ich verliere es immer wieder aus dem Blick. In meinem Herzen kommen so viele Dinge zwischen hinein und die mischen sich hinein und die versuchen mich dann auch auf einen ganz anderen Weg zu bringen. Wenn der Herr Jesus mir nicht fortwährend helfen würde, dass ich in meinem Denken, in meinem Reden und in meinem Tun Klarheit bekomme, wäre es für mich unmöglich, leben zu können. Darin bewährt er sich. Er hat sich vollkommen bewährt in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Tun. Er hat sich vollkommen bewährt. Und das wird der Sünder, und das sind wir ja alle noch, Liebhaber. Dass er sich aus diesem Grund, wenn es ihm so schwer fällt, auf dem Kurs zu bleiben, an den Herrn Jesus hängt und sagt, Herr Jesus, jetzt ist wieder die Situation da, wo ich auf dem Hochseil spaziere gehe, wo ich lieber was anderes tun würde, als dir zu dienen. Das ist unser Leben, ne? Schauen wir mal dem so ins Angesicht. Gucken wir uns das doch an, wie es ist. Wir gefallen uns wirklich sehr auf dem Hochseil, auf der Zinne des Tempels mit aller möglichen Kunststücke, die wir dann ausüben können. Und es ist so unangenehm, um Jesu Christi Wille zu leiden. Verachtet zu werden, ausgelacht zu werden, verfolgt zu werden, Nachteile zu haben im Leben. Wer kann mich auf diesem Weg nicht nur bringen, sondern wer kann mich auf diesem Weg auch bewahren, dass ich ihn weitergehe? Wer kann mir helfen, wirklich dem Herrn Jesus zu dienen und nicht nur davon zu reden? Wirklich, also das ganze Leben als eine einzige Hingabe für den Herrn zu sehen. Nur der Herr Jesus Christus. Ich hoffe, ihr verzweifelt in positiver Weise da auch an euch selbst und ihr bemerkt, wie wenig ihr in der Lage seid, genau dies zu tun, recht zu denken, recht zu reden und recht zu handeln. Wenn ihr das nicht versteht, dann ist die Bewährung Jesu Christi für euch nur so ein Schmuck. Ganz schön, dass der Herr das kann. Aber es wird nicht für euer Leben am Morgen das innigliche Gebet, o Herr Jesus, wenn du mich jetzt nicht festhältst, werde ich schon gleich, nachdem ich den ersten Fuß auf der Boden gesetzt habe, falsch denken. Und dann werde ich, wenn ich Menschen begegne, falsch reden und werde dann danach falsch handeln. Wissen wir darum, dass das für uns ein großes Problem ist und dass nur ein einziger sich bewährt hat, darin in all dem auch richtig zu handeln. Der Satan konnte ihn nicht verführen. Uns kann er ganz leicht verführen. Schau, da ist ein Podest, steig doch mal drauf. Alle jubeln dir zu. Oh, wir stehen schon auf dem Podest. Aber der Herr Jesus Christus ist den Weg zum Kreuz gegangen und war gehorsam bis zum Kreuz. Und auch bei der dritten Versuchung, als der Satan ihn auf den hohen Berg führte und ihm alle Reiche der Welt angeboten hat, nur unter dieser einen Bedingung, so sagt er es dann ja, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Nun bricht es so richtig hervor, was im Herzen des Herrn Jesus Christus ist. Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er bewährt sich nicht nur in Leib und in seinem Herzen, in seinem Geist, sondern er bewährt sich auch in seiner Gottesfurcht. Weiche von mir, Satan. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. In diesen 33 Jahren seines ganzen Lebens hier auf der Erde bis zur Kreuzigung und bis zu seinem Tod vermochte ihn nie irgendetwas und auch der Widersacher nicht da, also davon abzuhalten, vollkommen auf den himmlischen Vater ausgerichtet zu sein. Ich glaube, jeder von uns erfährt es, wie leicht es manchmal ist, dass wir auf andere Dinge ausgerichtet sind. Wir sind sehr anfällig dafür, ausgerichtet zu sein auf weltliche Ehre, auf weltliche Macht, auf weltliches Ansehen. All dies behagt uns. Muss nur jemand kommen und uns sagen, ach schau, wie schön du das gemacht hast, und schon fühlen wir uns also so richtig happy. Die Welt vermag uns auch ganz schön zuzusetzen. Sie hat schon auch ihre Pokale, die sie dann gerne verteilt. Und ganz viele lassen sich dann auch eben da loben, preisen, zu Ehre bringen, suchen nach Macht, nach Einfluss. Ist das nicht etwas, was überaus begehrenswert ist, Macht und Einfluss zu haben und in dieser Welt geehrt zu werden? Aber es steht dem entgegen, dem himmlischen Vater zu dienen, auf ihn ausgerichtet zu sein und ganz allein für ihn zu leben. Wie ist es bei dir? Die Bewährung Jesu, was die Gottesfurcht betrifft, ist eine vollkommene. Er ist vollkommen heilig. Im Hebräer 7, Vers 26 steht es beschrieben. Und ich möchte diesen Vers gern noch einmal mit uns lesen oder gern einmal uns vorlesen. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Tat uns Not. Da steckt es ja auch ein bisschen mit drin. Mein Versager, was meine Gottesfurcht betrifft. Oh, wie schnell kann irgendetwas, was in mein Leben heute hineinkommt, mich total ablenken, sogar jetzt in diesem Augenblick, von der Gegenwart Christi. Das Essen heute Mittag, das, was ich in der vergangenen Woche erlebt habe im Arbeitsplatz. So viele Gedanken da oben drin. Und es geht ja dann nicht nur im Gottesdienst, sondern das geht ja dann auch durch die Woche über genauso. Diese Not haben wir. Ich habe sie und ihr habt sie. Aber da ist einer, so steht es hier beschrieben, der gerade, weil wir diese Not haben, gekommen ist. Denn ein solcher hohen Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Wenn mein Hunger nach dem Wort Gottes, mein Verlangen nach dem Gebet, meine Freude an der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes nachlässt, mein Eifer, Jesus Christus zu bezeugen, versiegt, wer kann mir da helfen? Ein gutes Buch? Die 5 Prinzipien eines geistlichen Lebens? Kann mir ein Bruder oder eine Schwester helfen mit einem guten Rat? Oh, der Rat mag durchaus biblisch sein. Aber wenn Christus nicht in meinem Herzen, in seiner ganzen mächtigen Erlöserkraft bewirkt, dass ich mit Freude in seinem Wort lese, mit Eifer bete, mit Freude in die Gemeinde komme, mit Freude ihn lobe, mit Freude ihn bezeuge, kann ich es nicht. Eins von den bedauerlichsten Dingen in der Christenheit ist es, ältere Christen anzutreffen, die die Freude an andere Christen, an der Gemeinde verloren haben. Wir alle werden sie verlieren, wenn Christus in unserem Herzen es nicht bewirkt, dass wir diese Freude uns erhalten können. Ältere Christen und manche von ihnen, wenn man ihnen begegnet, erzählen einem, früher habe ich in der Bibel was angestrichen. Aber jetzt? Warum streicht ihr jetzt nichts mehr in der Bibel an? Warum lest ihr jetzt nicht mehr in der gleichen Weise in der Bibel? Warum schreibt ihr jetzt nicht mehr euch Dinge dazu auf, die ihr auch entdeckt für euch habt? Wir lassen nach. Der Eifer lässt nach. Was früher einmal etwas Besonderes war, was wir uns nie haben stehlen lassen, ist jetzt ganz leicht, uns wegzunehmen. Wir können unser geistliches Leben, unser Eifer, unsere Hingabe uns nicht selber bewahren. Wir sind ganz leicht vom Kurs auch da abzubringen, dem himmlischen Vater zu dienen, ihn anzubeten und ganz allein zu seiner Ehre zu leben. Wir vermögen es nicht. Aus diesem Grund musste sich einer bewähren als unser Erlöser, der vollkommen in der Lage war, angesichts der größten und kräftigsten Anfechtung sich selbst zu bewahren. Und wenn ich das sehe, dann ist Jesus Christus für mich alles und ich bin einfach nur ein Sünder, der durch Gottes Gnade errettet wurde und freue mich ganz allein bei ihm sein zu können und vertraue ihm ganz allein. Kann ich eine Garantie geben, dass ich am kommenden Sonntag immer noch glaube? Nein. Der Glaube, den ich habe darf, ist nicht einer, den ich mir selbst erhalten kann. Die Gottesfurcht, die ich habe, ist keine, die ich einfach auf Knopfdruck selber abrufen kann. Die Liebe, nun auch ihm in seine Fußstapfen zu folgen, ist keine, die ich von mir aus habe, die ich in mir produzieren könnte. Sie kommt ganz allein von ihm. Sie ist etwas, was er in seiner Erlösung bewirkt und mir erhält. Das ist dieser Grund, warum der Herr Jesus seine Jünger es eingeimpft hat, immer wieder: bleibet bei mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist es. Oh, er bewährt sich. Darf ich euch das am Schluss, wenn ich jetzt aufhöre, mit meinen Punkte mitgeben für all die, die verzweifelt sind, weil sie sich nicht bisher bewährt haben? Es gibt ja immer zwei Gruppen. Die eine sind zu hochmütig, die muss man eigentlich eher so ein bisschen auch zurechtbringen, dass sie begreifen, wie sehr sie Jesus brauchen. Und die anderen sind aber verzweifelt an sich selbst. Die sind so verzweifelt, dass sie sagen: bei all meiner Anstrengung, ich kriege es einfach nicht hin. Ich schaffe es nicht so richtig, ein Christ zu sein. Ich verzweifle an mir selbst. Nun, denen darf ich sagen, das geht uns allen so. Kein einziger Christ, der je gelebt hat, lebt oder noch leben wird, dem geht es anders. Es geht uns allen so. Und der, der uns immer wieder dann aufhilft und der uns immer wieder tröstet und uns immer wieder beisteht und uns weiter voranbringt, uns selber auch bewähren zu können, ist der, von dem hier die Rede ist, der in die Wüste geführt wurde durch den Geist Gottes, um von dem Satan versucht zu werden, und der sich bewährt hat in seinem Leib, in seinem Geist, in seiner Gottesfurcht, und der den größten und mächtigste Feind, den man haben kann, überwunden hat. Hab keine Angst vor dem Widersacher. Es ist nicht richtig, wenn wir als Kinder Gottes nun glauben, dass der Satan quasi uns, was weiß ich alles auch, ganz schrecklich Schade zufügen kann. Habt keine Angst vor dem Widersacher. Der auf unserer Seite steht, ist viel mächtiger als der Widersacher. Er brüllt wie ein Löwe, der Widersacher, und versucht uns zu erschrecken. Aber der, der uns erlöst und erkauft hat mit seinem eigenen Blut, er bewahrt und behütet uns. Er hat sich für uns bewährt. Und so lasst uns vorangehen. Nicht auf uns schauend und jetzt auf uns vertrauend, sondern auf ihn schauend. Er vermag mein Leib und meine Seele zu bewahren, zu behüten und auch mich wachsen zu lassen. Und er ist der, der mich heiligt. Ihn suche ich, ihn brauche ich, nach ihm soll unser ganzes Verlangen sein. Oh, wie kann er hier herrlich in der Wüste uns aufleuchten, mitten umgeben von dem Widersacher und seine fürchterlichen Anfechtungen. Wie kann er uns hier groß werden, sodass wir, wenn wir in diesen Anfechtungen uns befinden, sofort zu ihm kommen und sagen: Herr, nun tu du dein Werk als mein Hirte und hilf mir als deinem Schaf, dass ich selber mich bewähren kann. Amen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. O Herr Jesus, wir sind schwach. Unser Leib, unser Geist, unser Herz, unsere Gottesfurcht, Da ist gar nichts, worauf wir stolz sein könnten. So viel Versage. Wehe mir, ich bin ein Sünder, sagte Jesaja, als er dir richtig begegnet ist und du deine ganze Herrlichkeit ihm geoffenbart hast, deine Heiligkeit ihm gezeigt hast. O Herr, wir sind auch Sünder. Und manches Mal empfinden wir das so stark, dass wir gar nicht mehr Mut haben, weiter voranzugehen und uns neu dieser Welt und all ihren Herausforderungen zu stellen. Aber wir wollen dir danken, dass du als Anfänger und Vollender unseres Glaubens uns nicht loslässt, sondern uns bewährt machst. Du bringst Prüfungen in unser Leben hinein, die wir nicht mögen. Und doch mitten in diesen Prüfungen reinigst du uns und heiligst uns und behütest uns und machst uns sogar fruchtbar. Du schneidest weg, was nicht hingehört, und lässt herrliche Früchte wachsen in unserem Herzen durch deinen Geist. Wir danken dir dafür, Herr Jesus Christus. O, wir bitten dich, geh mit uns jetzt auch in die Woche. Ach Herr, sei du derjenige, der uns auch morgen und übermorgen erinnert, dass du uns tragen kannst in unserem Leib, in unserem Geist, in unserem ganzen Heiligungsleben. Amen.